Anmachen, ah, sehr schön. Okay. Guten Abend, liebe Gemeinde Wächtersbach. Es ist schön, mal wieder hier sein zu dürfen. Ich habe mit Dennis vorhin gesprochen. Es ist tatsächlich schon mehr als ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Und ich finde, es ist auch tatsächlich der erste Gottesdienst seit 3 Monaten, an dem ich physisch teilnehme und nicht nur übers Internet. Also es ist für mich auch was ganz Besonderes, mal wieder in Gesichter zu gucken. Es ist vor allen Dingen schön, nicht seinem eigenen PC zu predigen, sondern wirklichen Menschen. Ich musste während der Corona-Zeit mal über Zoom eine Predigt halten. Und es ist echt super merkwürdig, wenn man 40 Minuten seinen eigenen Computer anschreit und dann, nicht so ganz weiß, was ist da jetzt eigentlich angekommen. Bevor ich loslege, möchte ich kurz auch beten. Jesus, danke für diesen Abend, für den wunderschönen Sonnenschein, den du uns gerade schenkst. Danke für den Regen, den unser Land so nötig hat, den wir heute hatten. Danke für dieses Privileg, hier zusammenzukommen, trotz dieser Situation, dass wir deine Gegenwart gemeinsam suchen dürfen. Dass das nicht jeder allein in seinem Kämmerchen machen muss, sondern dass wir als Volk vor dich kommen dürfen. Und Herr, ich bete, dass das auch ein Abend wird, an dem du uns beschenkst mit neuen Erkenntnissen über dich, beschenkst mit Wahrheiten, die uns ins Herz rutschen. Und dazu möchte ich dich bitten, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass du mich reden lässt, was dir gefällt und dass du unsere Ohren auf Durchzug stellst, wenn ich Dinge sage, die nicht nach deinem Willen sind. Herr, mach unsere Herzen auf. Wir wollen hören von dir, wir wollen verstehen, wir wollen sehen, wer und wie du wirklich bist. Amen. Ich habe euch heute einen Psalm mitgebracht. Dennis hat den gerade gelesen, Psalm 63, der mich seit circa 5 Jahren immer wieder beschäftigt. Ich komme immer wieder zu diesem Psalm zurück. Immer wieder, wenn ich in meiner Gebetszeit irgendwie Sehnsucht nach Gott habe. Und das passiert immer mal wieder. Dann mache ich diesen Psalm auf, weil er für mich so emotional und gut ausdrückt, wie fast kein anderer Psalm, wie sehr ich mich nach Gott sehne. Und in den letzten Wochen ist mir dieser Psalm total wichtig geworden, mal wieder. Und als ich dann überlegt habe, ja gut, ich soll in Wächtersbach predigen, Jesus, worüber soll ich denn predigen? Da ist mir irgendwie dieser Psalm ganz tief aufs Herz gelegt worden. Und zum Anfang möchte ich gleich 2 Sachen sagen. Das eine ist, ich weiß, ich bin FTH-Student und für die, die FTH kennen, wir lernen, wie man so Vers für Vers durch so einen Bibeltext predigt. Das wird heute nicht ganz so der Fall sein. Und das zweite ist, es tut mir total leid, wenn ihr hungrig aus dieser Predigt rausgeht, es wird sehr viel um Essen gehen. Wer hier mag gutes Essen? Hebt mal die Hand hoch. Wer liebt es, richtig lecker und gut zu essen? Also ich liebe leckeres Essen und es trifft sich so gut, dass mein bester Freund es liebt, leckeres Essen zu kochen. Und es ist immer so, wenn ich ihn besuche, dass er irgendwie ein neues Rezept irgendwo ausgegraben hat, das er für mich ausprobiert. Und dann sitzen wir den ganzen Abend zusammen und unterhalten uns tief über alle möglichen Themen und wir essen leckeres Essen zusammen. Genau, letztes Mal, als ich da war, hat er gebackenen Ziegenkäse mit selbst karamellisierten Mandeln und frittierte rote Beete auf Feldsalat gemacht und es war unglaublich lecker. genau. Es ist unglaublich, was für Wellen von Freude gutes Essen durch meinen Körper jagen können. Vor nicht allzu langer Zeit, noch bevor das mit Corona anfing, war ich mit meiner Freundin essen und ich habe mir so ein Pfeffersteak bestellt. Da war ich in Bayern mit ihr. Wir haben dort zusammen gearbeitet und ich saß vor diesem Essen und ich konnte mich nicht kontrollieren. Ich habe Freudenschreie rausgelassen, weil dieses Essen so lecker war. So ein gut gebratenes Rinderfiletstück oder so eine kühle, saftige Melone, in die man reinbeißt. Oder einfach so leckeren Lachs, der gerade so perfekt gemacht ist, dass er zerfällt, so im Mund zerschmilzt. Super, herrlich. Und vielleicht berührt es mich deswegen so sehr, dass die Bibel immer wieder dieses Bild des Genusses von Essen benutzt, um darüber zu sprechen, wie genial Gott eigentlich ist. Auch in diesem Psalm, in Psalm 63, falls ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, die aufzumachen und den Psalm immer so nebenher auch offen zu haben. In dem Vers 6 von diesem Psalm 63, da spricht David darüber, dass Gott, in meiner Übersetzung steht da, ihn glücklich macht wie mit köstlichen Speisen. In der Elberfelder Übersetzung steht da, wie mit Fett und Markspeisen, so sättigst du mich, so machst du mich satt. Und natürlich damals, in der Zeit, als David das schreibt, Fett und Mark, das war das beste Stück am Fleisch. Das hat nur der Patriarch, das Oberhaupt der Familie bekommen. Das war das, wo die meisten Nährstoffe drin waren. Ja, die gerade in der Wüste immer mal wieder auch rar waren. Da gab es dann richtig leckeres Fett. Gut, dass unsere Übersetzung das mit köstlichen Speisen übersetzt, weil wir uns nicht mehr so ganz da reinversetzen können. Aber ich finde, das ist eine unglaublich eindrückliche Bildsprache. Wie mit köstlichen Speisen, so macht Gott David glücklich. Und wenn man mal so durch die Bibel geht, dann ist diese fast ekstatische Sprache, diese krasse Sprache, die wird überall gebraucht, vor allem im Psalter. Also wir lesen in Davids eigenen Psalm, den wir gerade gelesen haben, 63, lesen wir, da fängt es gleich an mit: Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen, meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Und es geht dann in Vers 7 weiter. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Und dann Psalm 34, 9, auch wieder essen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Psalm 119, 103, dein Wort in meinem Munde ist süßer als Honig. Diese Sprache zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ne, wir finden es auch bei Jesus, der dann sagt, ich bin das Brot des Lebens, und der Wein ausschenkt und sagt, dieser Wein ist mein Blut. Ständig finden wir diese Verbindung mit Gott und Essen. Und ich könnte wahrscheinlich eine ganze Predigt nur damit füllen, über diese ganzen Bibelstellen zu reden. Und immer wenn ich diese Stellen lese, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, nachdem ich meine Beziehung zu Essen gerade so ein bisschen erzählt habe, denke ich, boah, da ist eine Tiefe, die David erlebt. Da ist eine Tiefe, in der David Gott köstlich findet, die ich noch nicht kenne. Also vielleicht kennst du das, dass du die Bibel liest und du liest so Stellen, wo Gott in höchsten Tönen gepriesen wird. Und die Sprache, die benutzt wird, ist so emotional, so intensiv, so reich, so voller Freude und Intimität mit Gott. Und du wunderst dich, hä? So oft ist es so weit weg von meiner Lebensrealität. So oft spüre ich das überhaupt nicht. Es könnte aber auch so gehen, wie es mir lange Zeit ging, als ich jünger war, dass ich das immer gelesen habe und einfach darüber hinweggelesen habe. Einfach gedacht habe, ja, okay, die Leute damals, da war Gott irgendwie anders da, die haben das anders erlebt, das ist heute nicht mehr so. Oder dass ich vielleicht auch gedacht habe, irgendwie so ein bisschen so dieses, die müssen das halt schreiben, also es ist halt Gott. Also, ja, es wäre blöd, den irgendwie mit schlechteren Worten zu loben. Das muss man halt machen, es ist halt Gott, also schreibt man so über ihn. Und falls es dir irgendwie so geht, dann möchte ich heute Abend die allererste Ermutigung schon in dieser Predigt an euch richten, und das ist, lass mal den Gedanken zu, dass vielleicht die Psalmisten hier ein Geheimnis haben, das ich zumindest noch nicht in der Tiefe erschöpft habe, und ich bin davon überzeugt, dass es ein Geheimnis ist, das man nie ausgeschöpft hat, egal wie lange man mit Jesus geht. So eine Freude, so ein Genuss an Gott zu haben, wie David es hier schreibt, ich glaube, da haben wir immer noch was zu lernen. Und vielleicht ist das auch der Anfang eines wirklich tiefen geistlichen Lebens mit Gott. Einfach die simple Erkenntnis, ich schmecke das nicht. Ich lese diese ekstatische Sprache, diese blumige Sprache des Psalters, und ich schmecke das noch nicht. Das ist so eine heilige Unzufriedenheit, so nenne ich das, die uns dahin treibt, nach Gott zu suchen, die uns dahin treibt, zu dieser tieferen Ebene vorzudringen und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, das man schon hat. Es gibt diesen bekannten christlichen Schriftsteller, den kennen bestimmt viele von euch, C.S. Lewis, ein Engländer. Der hat einmal zu diesem Thema geschrieben, und ich zitiere: In den meisten modernen Köpfen lauert die Idee, dass das Verlangen nach unserem eigenen Wohl und die Hoffnung auf Genuss schlechte Dinge sind. Ich behaupte, sagt C.S. Lewis, dass diese Idee von Kant und den Stoikern, ein bisschen Philosophie, in das Christentum gesickert ist und nicht zum eigentlichen christlichen Glauben gehört. In der Tat, wenn wir uns die unverschämten Verheißungen auf Belohnung anschauen, die wir in den Evangelien finden, scheint es, dass unser Herr unser Verlangen nicht zu stark, sondern zu schwach findet. Wir sind halbherzige Kreaturen, die mit Alkohol, Sex und Karriere herumalbern, während uns unendliche Freude verheißen ist. Wir sind wie ein unwissendes Kind, das weiter im Ghetto Matschkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was Ferien am Meer bedeuten könnten. Wir sind zu leicht zufriedenzustellen. Und ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, wenn wir diese Sprache in dem Psalm lesen, gerade in diesem Psalm 63, dann sollte das uns unzufrieden machen mit dem Status, in dem wir uns befinden. Mit dem Moment, wie wir uns mit Gott gerade geistlich befinden. Nicht, weil das irgendwie schlecht ist, wo wir uns befinden, sondern weil noch so viel mehr auf uns wartet. Weil es da immer ein noch mehr gibt. Weil Gott, es wird nie zu dem Punkt kommen, wo wir sagen können, wir haben alles von Gott begriffen. Wir haben ihn völlig verstanden und wir haben alle Facetten seiner Liebe begriffen, wir haben alle Facetten seiner Herrlichkeit begriffen. Wir sind damit durch. Uns kann niemand was Neues erzählen. Dazu wird es, davon bin ich überzeugt, nie kommen. Und ich erinnere mich, als ich so 14 Jahre alt war, hatte ich diese heilige Unzufriedenheit in mir. Ich hatte diese Frustration. Ich bin als Pastorensohn aufgewachsen, habe das mitgekriegt, dass mein Papa mich immer mit in den Gottesdienst genommen hat. Ich habe das irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, die Lieder mitgesungen. Und mit 14 kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie fehlt da was. Es ist mir nicht genug. Irgendwie singe ich diese ganzen Lieder, ich höre die Predigten, aber es füllt mein Herz nicht. Da muss doch noch mehr sein. Und es lag nicht daran, dass ich mich nicht genug mit Gott auseinandergesetzt hätte. Also ich habe Bücher noch und nöcher gelesen darüber, warum der christliche Glaube mit der modernen Wissenschaft vereinbar ist und habe mit meinen Freunden darüber diskutiert und habe irgendwie die Gottesdienste besucht, war in der Jugend, habe den Lobpreis mitgeleitet, habe den ganzen Kram gemacht. Aber irgendwie hat mich das so gestört, dass ich in der Bibel Sachen lese, die in meiner Lebensrealität überhaupt nicht ankommen. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und ich habe tatsächlich dann angefangen, erstmal so mich ein bisschen mit fernöstlicher Meditation auseinanderzusetzen. Ich habe dann irgendwie im Buddhismus gesucht und im Hinduismus und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, das Christentum, was ich kenne, das bietet mir das nicht an. Es bietet mir diese Tiefe nicht an, nach der ich mich sehne. Und dann hat mein Papa irgendwann gemerkt, okay, Berko ist auf dem Weg, Buddhist zu werden, ich nehme ihn vielleicht noch mit in ein Kloster. Und dann sind wir zusammen ins Kloster gegangen, ich und mein Papa. Und wir hatten so ein stille Wochenende, wo wir 4 Tage komplett geschwiegen haben. Und das war für mich das erste Mal, dass ich dieses Schmecken erlebt habe. Dass ich auf den Geschmack Gott gekommen bin, auf den Geschmack Jesus gekommen bin. Dass ich angefangen habe zu kosten, wie herrlich das eigentlich ist, dieser Gott. Wie wunderschön eigentlich dieser Gott ist. Wie gut eigentlich dieser Gott ist. Und ich habe so oft den Eindruck, seitdem, dass wir Christen vergessen haben, wie es aussieht, die köstlichen Aromen unseres Gottes zu schmecken. Diese tiefe Freude bei Gott nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern die wirklich zu erleben, zu empfinden. Und ich glaube, weil wir das verlernt haben, und das gehört auch ein bisschen zu unserer Geschichte, gerade glaube ich als evangelischgläubige, strömen die jungen Leute aus unseren Gemeinden sonst wohin. Weil die haben diese Sehnsucht, die haben diesen Hunger nach tiefer Erfüllung. Und sie finden ihn offensichtlich in unseren Kirchen nicht, sondern sie finden ihn im materiellen Reichtum, in ihrer Sexualität, in irgendwelchen anderen Religionen, in irgendwelchen esoterischen Glaubensangeboten. Und ich glaube, es sind wirklich die jungen Leute, oft sind es die jungen Leute, die zuerst merken, ob da jemand wirklich von diesem Gott gekostet hat und ihn geschmeckt hat oder nicht. Das sind die, ich glaube, die sind da ganz schnell dabei, das zu bemerken. Und es macht mich so traurig, dass das oft der Fall in unseren Gemeinden ist. Es macht mich so traurig. Und ich glaube, das Problem ist, dass das Sprichwort "du bist, was du isst" zutrifft. Ich erkläre das kurz. Ich glaube, dass wir Menschen immer das an Botschaft aussenden, womit wir uns ernährt haben. So, ne? Irgendwie, womit wir unseren Geist und unsere Seele gefüttert haben, das werden wir auch nach außen aussenden. Du bist, was du isst. Und es macht mich so traurig zu hören, wie oft wir Christen nicht sind, wie wir sein sollten, wenn wir wirklich Jesus essen, im übertragenen Sinne. Wenn wir uns wirklich von diesem herrlichen Gott ernähren. Wenn wir die Köstlichkeit dieses Gottes in uns aufnehmen. Ich habe vor kurzem die Biografie von Mahatma Gandhi angefangen zu lesen und mich hat das so traurig gemacht. Er erzählt in seiner Biografie, wie er die Bibel angefangen hat zu lesen, die Evangelien. Und er zutiefst fasziniert von diesem Jesus ist. Und er sagt, boah, von diesem Jesus muss ich mehr wissen. Dieser Jesus ist so krass. Und er geht relativ direkt in eine Kirche bei sich in Indien, will diese Kirche besuchen, weil er sagt, ich muss mehr über diesen Jesus rausfinden und wird direkt am Eingang abgefangen. Stehen zwei Leute außerhalb der Kirche und sagen, tut mir leid, du gehörst zu einer Kaste, die bei uns in der Kirche nicht willkommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen wisst, Kastensystem in Indien, ne? Gibt es so verschiedene soziale Schichten, die sehr krass voneinander getrennt sind. Und dieser junge Mahatma Gandhi, der sagt, oh, dieser Jesus hat mich gepackt, der schmeckt irgendwie super, der schmeckt anders als alles, was ich bis jetzt gekostet habe. Der kommt zu dieser Kirche und wird einfach draußen stehen gelassen, weil er nicht zur richtigen Kaste gehört. Und erzählt dann, dass er weitergeht, auch andere Kirchen besucht und es passiert ihm zu oft, dass er am Eingang, weil er zu lumpige Klamotten anhat, weil er nicht reich genug ist, weil er zur falschen Kaste gehört, dass er einfach abgelehnt wird. Und dann sagt er was oder schreibt er was, das hat er aufgeschrieben und es wird in dieser Biografie erwähnt, was mich zutiefst erschüttert hat. Er schreibt, wenn die Christen doch mehr wären wie ihr Christus, dann wäre ich vielleicht auch Christ geworden. Dann hätte ich vielleicht auch mich auf den Weg gemacht, diesem Jesus nachzufolgen. Aber ganz ehrlich, das, was ich von diesem Christus in den Kirchen erlebt habe, das schmeckt mir zu sehr wie bei mir im Hinduismus. Die machen genau denselben Kram mit sozialen Kasten, mit, ja, wir sehen es jetzt auch in den USA. Ich glaube, genau dasselbe passiert da. Die jungen Leute in den USA verlassen zuhauf die Kirchen und sie tun es, weil solche Dinge wie Rassismus auch in den Kirchen immer noch total da sind. Und die sagen, das schmeckt einfach nicht gut. Tut mir leid, das schmeckt nicht gut. Das schmeckt nicht nach dem Jesus, den die Bibel nennt. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Schritt ist, dann eine Kirche zu verlassen. Aber ich kann so gut nachvollziehen, ich leide so darunter, dass wir Christen so selten schmecken wie Gott. Ich träume von einer Kirche, die den Geschmack an Gott wiederfindet, die diese köstlichen Aromen in sich aufsaugt und die dann selbst anfängt, so zu schmecken wie dieser Gott. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Kirche einen Schatz heben können. Und ich will mit euch anschauen, wie dieser Schatz, dieser Schatz der göttlichen Aromen, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen blumig, dieser göttliche Geschmack, dieses Gottschmecken, dieses Glücklichwerden bei Gott, als ob Gott einen mit köstlichen Speisen nährt. Ich glaube, dass wir das lernen können. Und ich will mit euch zwei Schritte anschauen, die ich glaube, die wichtig sind, von denen wir lernen können, wie wir diesen Schatz heben. Zuerst möchte ich mit euch darauf schauen, woran es liegt, dass wir diesen Gott so oft nicht schmecken können. Und dann will ich als zweites diesen Psalm nochmal anschauen und ein bisschen mit euch überlegen, was für Hinweise kriegen wir hier darauf, wie David Gottes Aroma beschreibt. Also was diesen Geschmack Gottes ausmacht, dieses köstliche Gottes ausmacht. Also zuerst, warum schmecken wir diesen Gott so oft nicht? Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich glaube, das eine ist, vielleicht haben wir einfach nie gelernt, ihn zu schmecken. Ich finde es irgendwie offensichtlich, also wenn wir wieder an dieses Bild des Essens schauen, also wenn ich nie gelernt habe, die komplexen Aromen von wundervollen Speisen, letztens habe ich mal so Zitronenrinderhackbällchen gekocht in so einer Parmesan-Portweinsoße, die waren total lecker. Und ich habe gemerkt, meine Freundin hat es gegessen und so nach und nach kam sie drauf und gesagt, oh, was hast du da alles reingemacht? Da ist ja Zitrone drin und so weiter und hat die ganzen Geschmäcker wieder erkannt. Aber das muss man erst mal lernen. Und wenn wir das nicht gelernt haben, können wir auch nicht von diesen Geschmäckern schwärmen. Genauso, wer sich kurz in der Mittagspause schnell ein Sandwich reinschiebt, der wird sicherlich nicht die Muße haben, sich mit den Aromen des Brots und mit den Aromen der frischen Tomaten und dem geräucherten Schinken und dem knackigen Salat auseinanderzusetzen. Wir sind vielleicht auch oft einfach zu gehetzt. Wir haben das nicht gelernt, innezuhalten und zu schmecken, wie gut dieser Gott ist. Ich glaube, das ist echt eine Krankheit, an der unser Christentum oft krankt, dass wir sehr viele in Aktivitäten unterwegs sind. Also ich beobachte das auch in der Kirche, in der ich bin, in Gießen. Wir laufen von einem Event zum nächsten. Wir sind von einer Aktion bei der nächsten. Wir sind auch gerade als angehende Pastoren, wir sind von einer Predigt bei der nächsten. Und es ist so wenig Zeit zu schmecken und das auch zu lernen. Ich finde das so spannend. Also ich glaube, dass man das lernen muss. Das ist für mich übrigens Gebet. Gebet ist für mich essentiell schmecken lernen. Gott schmecken lernen. Und ich finde es so faszinierend, dass die Jünger Jesus fragen, Herr, lehre uns beten. Also offensichtlich ist es auch was man lernen muss, was man nicht einfach so ohne weiteres kann. Was nicht einfach, keine Ahnung, ein Mensch wird geboren und er weiß, wie man betet, sondern offensichtlich muss man das lernen. Und ich glaube, dafür braucht es Zeit. So wie der Gaumen trainiert werden kann, komplexe Aromen zu schmecken, so muss man auch das von Gott Kosten im Gebet lernen. Und das kann manchmal mühsam sein. Da muss man investieren. Aber hier will ich wirklich ermutigen, sich dafür die Zeit zu nehmen. Das kann so kostbar sein. Und die Kirche hat ein reiches Erbe an Leuten, die in diese Tiefen des Gebets vorgedrungen sind. Lasst uns das wiederentdecken. Lasst uns danach suchen, das forschen, das nicht einfach Gebet bei uns, wir beten vorm Essen kurz und wir beten vor einer christlichen Veranstaltung auch nochmal irgendwie so eine Minute, sondern dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen, Gott schmecken zu lernen, über sein Wort zu meditieren. Und ich glaube, das Zweite ist, wir können uns den Geschmack verderben. Ich glaube, wir können uns tatsächlich den Geschmack an Gott verderben. Und ich glaube auch, dass das Bild von Essen hier wieder total hilfreich ist. Also ich kann mir natürlich beim Essen den Geschmack an was verderben. Wer sich ständig den Bauch mit McDonald's Fast Food vollschlägt, der braucht sich nicht zu wundern, dass die Begeisterung über ein 5-Gänge-Menü direkt nach McDonald's nicht mehr so ganz da ist. Wir sind oft schon satt. Und ich glaube, es gibt zwei Arten, wie wir diesen Geschmack wie wir uns diesen Geschmack verderben können. Ich glaube, es gibt einmal das, was ich gerade gesagt habe. Wir können zu viel essen. Also wir können schon satt sein. Wir können uns füllen ständig mit allen möglichen Informationen. Das geht auch auf christlich. Also ich als Theologiestudent weiß das total. Man kann noch eine Information und noch eine Information und noch eine Information über die Bibel, über Jesus, über die historischen Umgebungskontextgegebenheiten und weiß nicht was. Man kann sich da noch eine Information reinballern, sage ich jetzt mal, umgangssprachlich, das macht die Seele nicht satt. Und man lernt dabei nicht, Gott persönlich zu kosten. Der heilige Ignatius von Loyola hat mal Folgendes gesagt, und ich liebe dieses Zitat. Er sagt, nicht das viel Wissen sättigt die Seele und leistet ihr Genüge, sondern das innere Fühlen und Verkosten der Dinge. Ich finde es total interessant. Also er benutzt auch wieder diese Sprache des Essens. Und ich glaube, da steckt so viel Wahres drin. Nicht das viel Wissen, nicht das viel Konsumieren, nicht das noch eine Serie und noch eine Doku und noch eine Nachrichtenseite, auf der ich weiterlese, wie schlimm die Welt ist oder was auch immer. Das ist alles nicht falsch, aber es sättigt unsere Seele nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Zeit mit diesem Problem mehr zu kämpfen hat als jede zuvor. Wir sind übermüllt mit Informationen, übermüllt mit noch irgendeinem Reiz, der auf uns einströmt, übermüllt mit noch irgendwas, was wir irgendwie in uns aufnehmen müssen. Und ich liebe das, wie Ignatius das so schön schreibt, sondern das innere Fühlen und das Verkosten der Dinge, das sättigt die Seele. Ich habe letztens einen Typen kennengelernt, der einfach einen Monat lang einen einzigen Vers meditiert. Der nimmt sich jeden Tag eine Stunde Zeit, einen Monat lang, und meditiert nur über einen einzigen Vers in der Bibel. Ich fand das total faszinierend. Und er sagt, du wirst entdecken, wenn du das machst, Berko, dass das Wort Gottes immer tiefer ist, als es weit ist. Dass da in jedem Vers so viel Tiefe steckt, so viel zu entdecken ist über diesen Gott. Das ist unglaublich. Ich glaube, das ist ein bisschen, was Ignatius von Loyola hier meint. Ich glaube, die zweite Art, wie wir uns den Geschmack verderben können, ist, ich kann schlechtes und minderwertiges Essen zu mir nehmen. Ich kann den Hunger meiner Seele nach Liebe, nach Schönheit, nach Freude, nach Sicherheit, kann ich mit ganz anderen Sachen füllen außer Gott. Das kann sehr verschieden aussehen und jeder hat da so seinen Lieblingsweg, seine Seele satt zu machen. Ja, das kann Geld sein, das kann Karriere sein, das kann eigentlich jedes Ding sein, von dem du dir erhoffst, dass es deinem Leben Geschmack gibt. Der nächste Urlaub, das neue Haustier, das kann all diese Dinge sein. Und es geht übrigens, glaube ich, auch auf geistlich. Ich sage das mal nur so nebenbei. Also ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Christen den Geschmack davon gefunden haben, Recht zu haben. Ich bin nicht dagegen, klare Ansagen zu machen und auch zu sagen, es gibt sowas wie Wahrheit und so. Da bin ich nicht gegen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viele Christen, die einen Geschmack daran gefunden haben, Recht zu haben und Recht zu behalten. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt viel zu viele Christen, die in allen möglichen anderen Sachen Geschmack gefunden haben, zum Beispiel über die ganzen blöden und schlechten Sünder da draußen zu reden. So, ja, wir sind alle Sünder und da passiert auch echt viel Mist draußen in der Welt. Aber hey, unsere Seele sollte nicht dadurch gesättigt werden, dass wir uns darüber aufregen. Und das kann genau diesen Mechanismus in uns haben. Unsere Seele soll sich durch Gott höchstpersönlich sättigen. Eine Sache, die ich jetzt einfach mal nur so nebenbei erwähne, weil ich damit gerade total oft konfrontiert werde, wenn ich mit jungen Männern spreche, ist der Bereich der Pornografie. Ich habe das Gefühl, das ist unglaublich. Also es gibt Studien, die zeigen, das Durchschnittsalter, mit dem heutzutage Kinder mit Pornografie, junge, vor allem junge Jungs mit Pornografie konfrontiert werden, ist 11. 11 Jahre. Und das sättigt die Seele und es verdirbt den Geschmack an allem anderen. Ich habe das so oft miterlebt bei jungen Männern, dass das ihr einziger Geschmack ist. Ihr einziges Ding, mit dem sie ihre Seele sättigen. Und das mache ich nicht, um mit dem Finger zu zeigen, weil ich auch damit zu kämpfen hatte, immer wieder. Ich sage das, weil ich möchte oder weil ich mich danach sehne, dass wir realisieren, hey, da füllen wir unseren Hunger mit minderwertigem Essen. Mit Dingen, die nicht satt machen. Und wenn du in irgendeiner Form hier sitzt und du hast mit diesem Thema zu kämpfen oder du kennst jemanden, der mit diesem Thema zu kämpfen hat, dann möchte ich dich ermutigen, geh den Weg da raus. Oder nimm die Person, die damit zu kämpfen hat, an die Hand. Verurteile die Person nicht, sondern sag, hey, das ist total schmutziges Wasser, mit dem du deinen Durst stillst. Das ist verdorbenes Essen, mit dem du deinen Hunger stillst. Komm da raus. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen, da rauszugehen. Ich glaube, es gibt aber eine gute Nachricht. Also für diese beiden Probleme, die wir haben, wenn es darum geht, Gott zu schmecken, gibt es eine gute Nachricht. Das habe ich schon gesagt, wie man seinen Gaumen trainieren kann, diese unzähligen Geschmacksnuancen in Essen wahrzunehmen, so können wir auch unseren Gaumen trainieren, Gott wahrzunehmen. Ich glaube, da sind einfach zwei Dinge zu nötig. Das erste ist, wir müssen Verzicht üben. Ich liebe die alte Tradition, die alte christliche Tradition des Fastens. Und nicht zum Abnehmen, sondern um mal zu spüren, dass mir was weggenommen wird oder dass ich mir selbst das wegnehme, woran eigentlich die ganze Zeit meine Seele sich gesättigt hat. Und ich glaube, das ist eigentlich die urchristliche Idee von Fasten, dass wir mal was wegnehmen, womit wir die ganze Zeit unsere Seele satt machen und sagen, ich verzichte ganz absichtlich darauf, damit in meiner Seele Raum entsteht, dass ich meinen Hunger mit Gott stillen kann. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist aber, Fasten allein reicht nicht. Es reicht nicht nur, was wegzunehmen, wir müssen auch was füllen. Und deswegen liebe ich Gebet so sehr. Und mein Herzensanliegen ist es, dass wir eine Kirche werden, die betet. Wo wir alle ein lebendiges Gebetsleben haben, das nicht nur aus Fürbitte besteht, sondern das aus dem Nachdenken und Nachsinnen über Gottes Wort besteht, das aus Stille vor Gott besteht, das aus Gottes Anbetung besteht, nicht nur in den 10 Minuten im Gottesdienst, wo wir Lieder singen, sondern in unserem Zuhause jeden Tag regelmäßig. Und dass wir erleben, wie durch Fasten der frei gewordene Raum dann gefüllt wird von den Aromen, von den komplexen Geschmacksnuancen von diesem herrlichen Gott. Auch David schreibt in diesem Psalm, dass er eigentlich genau das macht. Also er schreibt zum Beispiel, gleich in Vers 2 haben wir das ja gelesen, Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Das ist Davids Weg, wie er Gott kosten lernt. Ich suche dich, Gott. Und in Vers 3 schreibt dann David, ich habe Gott gesehen in seinem Heiligtum. Dieses Sehen, dieses Betrachten. Und in Vers 8, auch finde ich super, da schreibt David, dass er sich an all die Male zurückerinnert, wo er Gott schon erlebt hat. Da sagt er, ich denke daran, wie du mir schon geholfen hast. Und ich glaube, das dürfen wir auch tun. Gott schmecken bedeutet auch, sich daran zurückerinnern an Zeiten, wo er köstlich für unsere Seele war. Und es gibt Zeiten, wo das einfach natürlich ist, dass wir nicht ganz so happy, clappy und begeistert über Gott sind. Und wo wir diesen Geschmack nicht ganz so wahrnehmen können. Aber dann ist es unsere Aufgabe, uns zurückzuerinnern an die Zeiten, wo Gott köstlich für unsere Seele war. Das macht David hier auch. Ich möchte eigentlich die letzten, weiß nicht, 2 Minuten dieser Predigt, dann sind wir durch, möchte ich nochmal kurz einfach Zeit mir nehmen. Also David schreibt hier ja in diesem Psalm 3 große Attribute von Gott. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In Vers 3 kommt die Macht und Herrlichkeit Gottes zur Sprache. Schreibt David, ich habe deine Macht und Herrlichkeit gesehen. Und direkt in Vers 4 schreibt David, deine Gnade oder deine Güte bedeutet mir mehr als das Leben. Und das sind so 3 Eigenschaften, die mich irgendwie total gefesselt haben. Und ich will einfach mal so durch die Bibel hindurch, ich werde jetzt nicht die Verse dazu aufsagen, ihr könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr wissen wollt, wo diese Eigenschaft Gottes jetzt in der Bibel durchkommt. Aber ich will einfach nur mal so Streiflichter geben, wie diese Aromen von unserem Gott eigentlich sind, wie dieser Gott eigentlich schmecken sollte oder wie die Bibel ihn darstellt, wie köstlich dieser Gott ist. Also seine Macht und Herrlichkeit. Fangen wir mal mit der Macht an. Unser Gott ist der Gott, der ein Wort spricht und das ganze Universum entsteht. Er ist der Gott, der Millionen und Abermillionen von Galaxien erschaffen hat. Er ist der Gott, dem die Gesetze der Physik nicht im Wege stehen. Er teilt Wasser, wenn er das möchte, in 2 Hälften. Er heilt Krankheiten, stillt Stürme. Er ist der Gott, der Herrscher einsetzt und absetzt, wie es ihm gefällt. Er ist der Gott, der Leben, echtes Leben in Fülle erschafft. Er ist der Gott, dem auch das menschliche Herz nicht verschlossen bleibt, der das menschliche Herz verändern kann. Und interessanterweise finde ich das so cool, Gott ist so mächtig, Herzen zu verändern und trotzdem ist er so entspannt, dass er uns Menschen oft unseren Willen einfach lässt. Für mich spricht es von ganz viel Macht. Gott ist so mächtig, dass er jedes Mal, wenn ein Mensch sich irgendeinen Mist überlegt, oben sitzt und sagt, das finde ich tragisch und schlimm, Aber es bedroht mich ja nicht. Es macht mir keine Angst. Ich bin immer noch größer. Ich bin immer noch mächtiger. Er ist der Gott, der steinerne Herzen in weiche und lebendige Herzen umwandelt. Er ist der Gott, der sogar Menschen vom Tod auferwecken kann. Nicht nur vom tatsächlichen Tod, sondern es gibt so viele Menschen in unserer Kultur, die einfach tot sind und die Gott vom Tod aufwecken kann. So mächtig ist dieser Gott. Also wir sehen, jeder Bereich der Realität steht eigentlich unter der Herrschaft dieses Gottes. Und seine Herrlichkeit. Dieser Gott ist so heilig, dass Menschen im Alten Testament durchgängig Angst bekommen, dass sie sterben müssen, wenn sie diesem Gott begegnen. Was für eine Herrlichkeit ist das? Der ist so herrlich, dass die Bibel keine andere Sprache kennt, als die Erscheinungen dieses Gottes mit Edelsteinen zu beschreiben. Also wenn man zum Beispiel Hesekiel 1 mal liest, wie der Thron Gottes beschrieben wird, da ist von Saphiren und Rubinen und Karneolen und Jaspis und Gold die Rede. So herrlich ist dieser Gott, so schön. Er ist der Gott, dessen Gesicht auf dem Berg Tabor bei der Verklärung von Jesus auf diesem Berg in der Geschichte in den Evangelien anfängt zu leuchten wie die Sonne. Er ist der Gott, der sich als verzehrendes Feuer offenbart, als Feuersäule, die vor seinem Volk hergeht. So ein herrlicher Gott. Und er ist aber auch der Gott der Gnade. Wie gut, dass er nicht nur dieser mächtige und herrliche Gott ist. Ich glaube, das wäre ganz schön erschreckend für uns. Sondern er ist der Gott der Gnade. Er ist der Gott, von dem wieder und wieder und wieder und wieder und wieder in der Bibel steht, dass er ein Gott ist, der schnell vergibt und langsam zum Zorn ist. Schmecken wir Christen auch so, dass wir schnell vergeben und langsam zum Zorn sind? Er ist der Gott, der einen Heiden auserwählt, Abraham, und mit ihm anfängt, Geschichte zu schreiben, obwohl, also wenn man sich mal die Genesis durchliest, das erste Buch Mose, diese Familie so viel Mist anstellt. Das ist unglaublich. Und trotzdem ist dieser Gott so gnädig und sagt, mit dir schreibe ich Geschichte. Er ist der Gott, der sein Volk immer wieder als Bräutigam umwirbt. Der Gott, der schließlich seinen eigenen Sohn auf die Erde schickt. Der Gott, der den Sünder nicht verurteilt, sondern ihm aufhilft und ihm beibringen will, nicht mehr zu sündigen. Ich liebe diese Geschichte in Johannes mit der Ehebrecherin und alle Leute, die Steine fallen lassen müssen. Und als alle weg sind und die Ehebrecherin auf dem Boden noch kauert und Angst hat, dass ihr noch was passiert, dann sagt Jesus, steh auf, ich verurteile dich auch nicht. Das berührt mich so sehr. Er ist der Gott, der mit Sündern und dem Abschaum der Gesellschaft zusammen isst. Immer wieder. Der mit denen Tischgemeinschaft hat, der mit denen Geschichten austauscht. Er ist der Gott, der in jedem von uns eine neue Schöpfung anfangen will. Der uns nicht einfach nur liebt, wie wir jetzt sind, sondern der uns so sehr liebt und dessen Gnade so groß ist, dass er sagt, hey, gemeinsam machen wir aus dir einen herrlichen, einen wunderbaren Menschen, eine neue Schöpfung. Er will dein Herz neu machen. Er ist der Gott, der Mörder und Prostituierte und Betrüger ruft, ihm nachzufolgen. Boah, das ist für mich so unglaublich. Es ist der Gott, der den Tod besiegt, weil er von den Toten aufersteht. Das sind nur so ein paar Streiflichter, also wahrscheinlich könnte man diese Liste unendlich lang fortfahren. Das sind so die Sachen, die mir einfach eingefallen sind, die mich gerade in letzter Zeit auch berühren und beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so Lust, diesen Gott zu schmecken. Ich habe so Lust, nicht da zu bleiben, wo ich jetzt bin, in meiner Beziehung zu Gott, sondern noch mehr rauszuspüren, wie komplex diese Aromen dieses herrlichen Gottes ist. Wie köstlich dieser Gott ist. Und das ist meine Einladung heute Abend an dich. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, mein Glaube ist fad geworden, mein Leben ist fad geworden, das ist geschmackslos geworden, da fehlt Salz. Hey, dann fang an, diesen Gott zu suchen. Fang an, rauszufinden, wie köstlich dieser Gott eigentlich ist. Ich will einfach zum Abschluss beten. Und wir nehmen uns zuerst ganz kurz eine Zeit der Stille. Vater, so oft schmecke ich dich nicht. So oft erlebe ich, dass mein Leben fad ist, dass mein Glauben fad ist und ich versucht bin, mit allen möglichen Mist meinen Hunger zu stillen. Herr, und ich sehe förmlich mit an, wie mein Leben deswegen auch nicht nach dir schmeckt. Und ich möchte Buße tun vor dir und umkehren zu dir und anfangen, diesen herrlichen Geschmack, den du hast, schmecken zu lernen. Herr, und ich bete, dass du uns zu einer Kirche machst, die deine köstlichen Aromen kennt und die nach dir schmeckt dadurch. Vater, wir brauchen dazu deine Hilfe, wir können es auf keinen Fall alleine. Und um diese Hilfe flehe ich dich jetzt an. Amen.